Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Digital Crossroad. Mein Name ist André Holstein und ich freue mich heute wieder sehr, eine spannende Initiative vorstellen zu dürfen. Wer diesen Podcast regelmäßig hört, der wird in den letzten 2 Jahren gemerkt haben, dass mir ein Thema ganz besonders am Herzen liegt, nämlich die Kompetenzentwicklung in der digitalen Welt. Kompetenzentwicklung fängt natürlich bei ganz jungen Menschen an und hört auch im Alter nicht auf. Vor einigen Wochen bin ich zufälligerweise im Kontext der GI, also der Gesellschaft für Informatik, über eine interessante Seite gestolpert, die sich zum Ziel gesetzt hat, Schülerinnen aus ganz Deutschland die Informatik oder die informationstechnischen Grundlagen sowie deren gesellschaftliche Bedeutung näher zu bringen. Eine tolle Initiative, wie ich finde, über die ich heute mit einem der Mitbegründer sprechen möchte. Daher freue ich mich heute ganz besonders, dass ich Stefan Hildebrandt hier in meinem Podcast begrüßen darf. Lieber Stefan, schön, dass du da bist, dir die Zeit genommen hast und herzlich willkommen hier im Podcast.
Vielen Dank. Hallo, André.
Ja, Stefan, dich kennen jetzt vielleicht noch nicht so ganz viele, aber ich glaube, viele Menschen sollten dich näher kennenlernen. Vielleicht erzählst du mal so 1, 2 Sätze über dich, was du so machst, wo du herkommst, was dich so interessiert, warum gerade Informatik dich so interessiert.
Ja, also es ist relativ einfach zu sagen, ich hatte einen tollen Informatiklehrer, den ich durch Zufall überhaupt nur kennengelernt habe. Und das hat mich dann so fasziniert, dass ich in dem Fach einfach drin geblieben bin. Und auch wenn ich aus einer Ingenieurfamilie komme und dann Ingenieurwesen studiert habe, habe ich am Ende doch nicht den reinen Maschinenbau gewählt, sondern Informationstechnik im Maschinenwesen, also die Kombination zwischen beiden Welten. Und genau genommen hat es mich dann auch einfach an der TU Berlin gehalten. Ich bin jetzt wissenschaftlicher Mitarbeiter mit Lehraufgaben im Institut für Mechanik. Und dort ist meine Hauptbeschäftigung zurzeit, neuronale Netze zu trainieren, uns in der Mechanik zu helfen. Also wir erforschen, wie wir diese künstliche Intelligenz in dem Bereich für uns Ingenieure und Ingenieurinnen überhaupt nutzbar machen können. Und zusätzlich bin ich auch Leiter der Junior Fellows der Gesellschaft für Informatik seit diesem Jahr. Und weil all das ja nicht nur in einer Altersklasse, in einem Altersbereich verteilt sein sollte, sondern gerade bei den Jungen gefördert werden muss. Deswegen bin ich eben auch Mitgründer der Y-Challenge geworden.
Ja, das klingt doch spannend. Da können wir ja quasi deinem Informatiklehrer, den du zufälligerweise kennengelernt hast, dankbar sein, dass er dich quasi auf diesen Weg gebracht hat. Ja, ich hatte ja gerade gesagt, die Y-Challenge ist ein spannendes Thema, was sich, ich glaube, ursprünglich mal eben Richtung Schülerinnen und Schüler gerichtet hat, um so ein bisschen die Interessen an Informatik zu wecken. Wie seid ihr denn damals auf die Idee gekommen, so etwas überhaupt zu machen?
Naja, das war damals in der ersten Welle der großen Pandemie. Wir saßen alle mehr oder weniger zu Hause, waren im Lockdown. Caroline Neumann und ich, wir beiden haben das gegründet aus dem Gedanken heraus, die Schulen sind irgendwie komplett überfordert mit der Situation. Meine Mutter unterrichtet an einer integrierten Gesamtschule, mein Vater an einer Grundschule. Ich habe aus erster Hand immer erfahren, was da die Situation war, woran es gefehlt hat. Und für uns beide, die wir Informatik und ITM studiert haben, da war es ja die Kernkompetenz, mit Digitalem umzugehen. Aber wir konnten halt nicht an die Schulen gehen und da direkt was machen. Wir mussten ja zu Hause bleiben. Also haben wir überlegt, wie könnten wir jetzt von zu Hause digital über das Internet unterstützen. Und Caroline hat sich dann auch noch sehnsüchtig an ihren Lieblingsinformatik-Wettbewerb aus ihrer Schulzeit erinnert, den es aber nicht mehr gibt. Und die
Marktrecherche hatte. Das war welche?
Das war die Intel-Leibniz-Challenge.
Ah, okay.
Und dann hat einiges an Marktrecherche ergeben. Es gibt ganz viele Informatikwettbewerbe in Deutschland. Die meisten machen Spitzenförderung. Andere sind auf logisches Denken und Knobelaufgaben angelegt. Was es nicht gibt, sind Wettbewerbe für die Breitenförderung, die einmal rundum alles mit erledigen und vor allem die Grundlagen selber vermitteln. Die meisten Wettbewerbe wollen, dass an den Schulen oder irgendwie vorgebildete Kinder sich ganz stark profilieren können oder Erfolge feiern können. Und wir haben gesagt, es geht nicht. Wir liefern im Wettbewerbsformat jetzt mal die Inhalte selber mit, die Begeisterung, die Motivation und alles, was man braucht, um die Aufgaben bei uns lösen zu können. Und so entstand dann die Byte-Challenge mit der Idee, naja, in der Informatik gibt es die kleinste Informationseinheit, ein Bit, ja oder nein, an oder aus. 8 Bit sind ein Byte. Und damit haben wir dann den Namen im Mai 2020 gehabt und dann war Projektgründung. Und im März 2021 fand dann der erste Durchlauf statt bis Juni 21.
Ja, spannend. Und ich hatte gelesen, dass so ein bisschen euer Credo lautet, hier lernst du für deine Zukunft individuell, digital und interdisziplinär. Welche Inhalte vermittelt ihr dort genau? Also was sind so die einzelnen Facetten, die da mit reinspielen? Weil ich sage mal, grundsätzlich ist ja technisches Know-how oder Informatikwissen sehr breit gefächert, wenn man so möchte.
Ganz genau. Und wir müssen eigentlich, wenn wir in die Diskussion richtig einsteigen, immer unterscheiden zwischen der reinen Informatik, also dem technischen, mathematischen Wissen, dem Programmieren und den Grundlagen der Medienkompetenz. Und genau das wollen wir auch beides ansprechen. Deswegen fangen wir an mit ein paar Kursen, wie man unsere Plattform nutzt, einem Wegweiser, wo es weitere Materialien gibt. Mhm. Dann haben wir die Digital Skills, vor allem für, naja, ungefähr die Altersstufe am Ende der Grundschule, Anfang der Oberschulen. Danach können wir uns über die kanonischen Grundlagen der Informatik, Datenstrukturen, Algorithmen, ein bisschen was aus der Mathematik, ein bisschen Programmierkenntnisse unterhalten. Mhm. Und richtig spannend sind natürlich die Vertiefungsthemen, also Internet of Things, Machine Learning und künstliche Intelligenz, 3D-Drucken und so weiter. Und wenn die Schule vorbei ist, dann will man sich orientieren, was es danach gibt. Also haben wir auch ein paar Kurse, was man alles im Bereich rings um die Informatik herum machen kann. Das muss nicht immer nur ein Studium sein. Aber auch das ist ja interessant zu wissen, was man dann mit dieser Begeisterung anfängt, die wir hoffentlich geweckt haben.
Das heißt also, ihr fokussiert euch nicht nur auf die Frage der Vermittlung, sondern letztendlich auch ein Stück weit auf die Perspektive, die man damit vielleicht verknüpft, wenn, wie du es gerade gesagt hast, bei den entsprechenden Teilnehmerinnen und Teilnehmern ein Interesse für solche Themen geweckt wird.
Ganz genau. Wir sind davon überzeugt, dass wir als zusätzliches Angebot, was auch im Unterricht benutzt werden kann, noch lange nicht den gesamten Informatik- oder Medienbildungsunterricht abdecken können. Das wollen wir auch gar nicht, sondern wir wollen erstmal die Begeisterung wecken und wir wollen Materialien und Anreize für die Lehrkräfte liefern, die uns nutzen wollen. Gleichzeitig wollen wir aber auch immer für alle zur Verfügung stehen, die vielleicht nicht so eine tolle Lehrkraft haben, nicht so das Glück haben wie ich, einen Informatiklehrer zu treffen, der das übernimmt, sondern die dann privat da teilnehmen. Also haben wir uns da mit viel Aufwand, was den Datenschutz und die elterliche Zustimmung angeht, einen zweiten Weg aufgebaut. Und man kann weit kommen, wenn man die Byte-Challenge macht, aber danach sollte man dann schon das Interesse haben und weiter alleine gehen.
Das heißt also, ihr fokussiert jetzt eben nicht nur sozusagen auf den tatsächlich schulischen Teil, sondern auch auf den außerschulischen Teil. Also ich sag mal, außerschulische MINT-Bindung ist ja durchaus auch ein wichtiges Thema, wo es halt ja auch durchaus Initiativen gibt. Und ihr versucht quasi sozusagen beides abzudecken. Also die Interesse daran haben, es im Rahmen von ihrem Unterricht, also Lehrer, die es im Rahmen ihres Unterrichts einsetzen wollen oder Schulen, die es nutzen wollen, um eine breitere MINT-Bildung zu vermitteln, nutzen es aber auch quasi Schülerinnen und Schüler, die Interesse haben, es einfach außerhalb zu nutzen und sich da selber mit Themen auseinanderzusetzen und das entsprechend zu vertiefen.
Ganz genau. Wir stehen für alle kostenfrei zur Verfügung, ohne irgendwelche weiteren Bindungen, ohne Verpflichtung. Und wir haben halt gesehen, wenn wir alle Kinder unabhängig vom Geschlecht, unabhängig von der sozialen Situation erreichen wollen, dann ist es günstig, wenn wir an die Schulen kommen, weil so eine ganze Klasse dann gleichmäßig den Kontakt erhält. Aber es gibt halt auch viele Schulen, wo es gar keine Lehrkraft für dieses Thema oder diesen Bereich gibt. Und deswegen haben wir uns ganz fest vorgenommen, wir müssen immer möglichst auch kostenfrei für einzelne Kinder, einzelne Interessierte oder auch Gruppen, Arbeitsgemeinschaften alle zur Verfügung stehen. Das machen wir auch mit Workshops vor Ort. Da haben wir auch einige, meistens so zwei Stück im Jahr, die wir anbieten. Dann gibt es ein Angebot auf der Langen Nacht der Wissenschaften. Wir haben eine digitale Sprechstunde. Und langsam, langsam wachsen wir auch in Richtung Kurse für Studierende oder vielleicht nach dem Abschluss der Schule dann weiter fachspezifisches Wissen zu vermitteln. So bis hin zu akademischen Kooperationen, wo wir als Partner für Seminararbeiten und Forschung zur Verfügung stehen. Aber groß ist eigentlich immer die Idee, es darf nicht den einen Fallstrick geben oder den einen Flaschenhals, an dem die Begeisterung für Informatik zerbricht, sondern wir wollen so vielen wie möglich eben zur Verfügung stehen.
Ja, auf jeden Fall. Finde ich super. Wie wird das so in Summe angenommen? Also was ist so das Feedback jetzt der Schülerinnen oder auch vielleicht von Schulen, wo es eingesetzt wird?
Also von den Lehrkräften gab es sehr, sehr positives Feedback, insbesondere von den Nicht-Gymnasien, weil wir also eine eigene Plattform mitbringen, die reduzieren auf minimale Hardware-Anforderungen, weil wir gut aufbereitete, in Videoform gestaltete Inhalte haben und weil wir auch eigentlich auf alles eingehen, was wir irgendwie umsetzen können an Feedback. Mhm. Das heißt also, wir waren vor allem in der Pandemie für die Oberschulen eine sehr große Unterstützung. Von den Kindern bekommen wir hauptsächlich auf den Workshops Live-Feedback. Es ist nicht so, dass wir regelmäßig Post bekommen. Wenn, dann ist sie auch meistens hilfreich oder fragt, ob wir ein Passwort zurücksetzen können. Das sind so die beiden E-Mails, die ich normalerweise bekomme. Bei den Live-Events sehen wir eigentlich direkt, wie gut wir Sachen vermittelt bekommen. Der größte Erfolg war eigentlich das rings ums Thema künstliche Intelligenz, wo wir es geschafft haben, innerhalb von einem Tag 4 Stunden uns einmal um den Einsatz von künstlicher Intelligenz im Alltag, wo es sie überhaupt gibt, wie sie funktioniert, zu kümmern und andererseits auch noch innerhalb von 2 Stunden einer ganzen Klassenstärke die erste Anwendung selber haben schreiben lassen zur Erkennung von Bildern, von einfachen Zahlenbildern. Und da gab es also vollständig positives Feedback. Und was vielleicht auch noch als Feedback gelten kann, wir haben inzwischen im Team 6 ehemalige Teilnehmende, die jetzt bei uns als Ehrenamtliche auch tätig sind und das Projekt also damals so gut fanden, dass sie es jetzt weiter vorantreiben wollen.
Naja, das spricht ja dann doch für euch, muss man sagen. Ja, finde ich toll. Das, was du gerade angesprochen hast, kenne ich tatsächlich aus meiner eigenen Erfahrung auch. Also die Einstiegshürde, insbesondere die technische Einstiegshürde für Schulen ist doch manchmal relativ hoch. Außerdem ist es in vielen Bundesländern ja tatsächlich so, dass gerade jetzt an Realschulen, Hauptschulen und so weiter Informatik gar keine Rolle spielt, dort auch nicht irgendwo im Fächerkanon auftaucht und die Schulen dann eigentlich nur über irgendwelche Arbeitsgemeinschaften, die nach dem Unterricht stattfinden, es irgendwie schaffen kann, die Schülerinnen und Schüler dahin zu führen. Und da muss man dann natürlich auch spannende und interessante Inhalte haben. Ansonsten holt man die leider überhaupt nicht ab, sondern die fühlen sich dann im Zweifelsfalle eher gelangweilt. Wenn ihr jetzt, sagen wir mal, mit Klassen oder sowas arbeitet und ihr sammelt da Feedback ein, fließt es dann auch unmittelbar wieder zurück? Weil ich meine, ihr sammelt ja jetzt auch sehr, sehr viel Know-how, was auch so ein bisschen die Didaktik dahinter angeht. Ne? Also wie vermittle ich eigentlich Dinge? Wann ist eine Einstiegshürde eigentlich zu hoch? In welchem Alter vielleicht? Und das könnte man ja zum Beispiel auch wunderbar dazu nutzen, um darüber nachzudenken, wie man zukünftig vielleicht auch Unterricht gestalten könnte, wenn er denn dann halt stattfindet.
Ja, und zwar auf mehreren Wegen. Das Erste, was wir machen, ist natürlich genau deswegen an den Live-Events, an den Workshops dran zu bleiben. Und wir wollen auch versuchen, die auszubauen und auszuweiten, weil uns genau das sehr, sehr direktes Feedback gibt. Wir gehen immer wieder in wissenschaftliche Gremien oder Institutionen und suchen uns dort DiskussionspartnerInnen, die mit uns solche Sachen besprechen oder suchen uns eben auch Kontakte unter den Lehrkräften, die uns erzählen, was sie davon halten, die uns möglichst kritisch auch sagen sollen, was sie für schlecht halten. Daraus erwachsen ist jetzt zum Beispiel die aktuell noch in der Entwicklung befindliche Ausweitung unseres Dashboards, wo dann die Lehrkräfte sehen können, welche Schützlinge wie weit gekommen sind in unseren Kursen, wie die Fortschritte sind. Mhm. Inhaltlicherseits, was die Didaktik angeht, arbeiten wir jetzt mit mehreren akademischen Institutionen zusammen, wo wir zum Beispiel bei einer Bachelorarbeit uns mal einen externen Python-Kurs für in der Anwendung für Legal Tech angeguckt haben und wo wir gemerkt haben, also für die Zielgruppe ist das nichts. Und das fließt jetzt unmittelbar ein mit dem gleichen Legal Tech-Verein in neue Kurse zum Thema Legal Tech. Gut, das richtet sich jetzt an Jurastudierende, die in der Zukunft Programmierung und Informatik in ihre Arbeit mit einbeziehen wollen. Aber das ist unmittelbar aus dem Feedback erwachsen. Und was wir auch machen, wir bauen gerade unser Reporting aus, wo wir also einmal das Feedback haben wir aktualisiert, dass es jetzt psychologischen Standards genügt, was die Skalendarstellung angeht, was die Ausgewogenheit der Fragen angeht, sodass wir das zahlenmäßig verarbeiten können. Das war das Ziel. Und wir arbeiten auch an der Zusammenführung unserer Datenquellen, sodass wir dann demnächst wissenschaftliche Veröffentlichungen auch dazu schreiben werden. Wir haben von 2021 schon einmal so eine Auswertung gemacht, die wir dann auch veröffentlichen und öffentlich diskutieren.
Deswegen reden wir ja heute auch hier im Podcast über dieses Thema, weil ich finde, dass das Thema breite Unterstützung verdient hat, weil ihr da wirklich ein wichtiges Thema vorantreibt und wie du gerade ja aus deiner eigenen Erfahrung berichtet hast, solche Ansatzpunkte ja auch dazu verhelfen können, dass man vielleicht Schülerinnen und Schüler dazu bewegen kann, zukünftig auch Informatik zu studieren oder sich zumindest mal stärker mit den digitalen Themen auseinanderzusetzen.
Genau, das ist eigentlich der Punkt, auch die Medienbildung als, ich sag mal, Alltagsaufgabe für alle. So wie wir uns alle mit Politik auseinandersetzen sollen, sollten wir eine gewisse Mediengrundbildung haben. Und wir wollen gar nicht, dass alle Informatik studieren. Wir wollen nur, dass alle bewusst entscheiden können, ob sie Informatik studieren oder eine Ausbildung in der Richtung machen können oder nicht.
Naja, ich meine, in Zukunft, wenn man jetzt mal ein bisschen weiterdenkt, wird es wahrscheinlich kaum oder fast keine Berufe geben, wo das Thema nicht in irgendeiner Weise eine Rolle spielen wird. Von daher sozusagen digitale Grundbildung für alle und auch Medienkompetenz für alle ist natürlich ein extrem wichtiges Thema.
Mich haben letztens im ICE zwei Forstwirte angesprochen und haben gefragt, was könnte man denn mit der Informatik nicht im Forstbereich anstellen? Und dann, wir wussten von Drohnen zur Landvermessung und dann haben sie mir erzählt, dass es montierte Geräte auf Fahrzeugen gibt zur Erfassung von abgeernteten Holzstapeln und wie intensiv dort die Lieferkettennachverfolgung ist. Ich war fasziniert davon, wie tief die Informatik da drin steckt und wie sehr sie dort weiter gebraucht wird und das noch ausgebaut werden soll. Also definitiv, definitiv.
Wie sieht in Summe eure Perspektive aus? Also wie wird das ganze Thema jetzt weitergehen?
Wir haben mehrere große Punkte. Einer der Punkte ist, dass wir in Deutschland es gar nicht mal so leicht haben, nachhaltige Projekte gefördert und unterstützt zu bekommen. Das heißt also, wir arbeiten jetzt mit Nachdruck daran, Spenden, Sponsoring oder andere Formen von Förderung zu erhalten, um dauerhaft 1 bis 2 Mitarbeitende einzustellen und das Angebot zu verstetigen. Auch, dass wir wieder Preise stetig anbieten können, weil die unglaublich motivieren. Natürlich, wenn wir dieses Angebot haben, unsere Inhalte zur Verfügung stellen, dann möchten wir, dass es auch möglichst viele Personen erreicht. Also weiter in die Öffentlichkeit zu gehen, mehr Teilnehmendenzahlen, mehr Schulen ranzubekommen. Wir haben gerade 1200 Teilnehmende und 68 Schulen in Deutschland und 6 weiteren Ländern weltweit. Und das wollen wir gerne noch weiter ausbauen, und zwar signifikant. Dann haben wir schon über die Qualitätsmessung und das Feedback gesprochen. Das wollen wir systematisieren. Wir richten gerade einen hauptsächlich akademischen Beirat ein und wollen auch dessen Feedback systematisch einarbeiten. Das Dashboard habe ich angerissen. Es soll ein Forum, eine Chatplattform dazukommen. Wir machen Kurse für Studierende und gehen auch weiter runter ins Grundschulniveau. Also der gesamte Ausbau der Kurslandschaft, des Angebots, das ist aktuell für die nächsten 2 bis 5 Jahre angepeilt. Und natürlich das heiße Thema Machine Learning und künstliche Intelligenz in noch größerem Umfang als unseres Kursreis bisher bietet, verfügbar zu machen für alle, damit nicht nur Sachsen, was es im Pflichtplan jetzt drin hat, sondern alle Bundesländer was davon haben.
Sehr gut. Ja, das klingt auf jeden Fall danach, dass ihr für die nächsten Jahre keine Langeweile haben werdet bei all den Themen, die dahinter stecken. Sucht ihr denn auch noch Freiwillige, die euch vielleicht unterstützen können? Oder formuliere ich die Frage mal etwas anders. Was kann man denn tun, um euch insgesamt bei dem Thema zu unterstützen?
Es ist relativ einfach. Entweder man benutzt uns als interessierte Person, als Lehrkraft, setzt uns einfach ein. Das würde uns freuen. Und natürlich, ich habe schon gesagt, Geld, Finanzierung zu besorgen, ist sehr schwierig. Wenn also Finanzierung in irgendeiner Form reinkommt, macht uns das auch glücklich. Und ganz toll ist es, wenn wir Unterstützung bekommen in Form von ehrenamtlicher Tätigkeit. Wir suchen eigentlich gar nicht mehr. Wir haben bisher für jede Person, egal welches Profil sie hatte, egal welche Interessen sie hatte, wenn sie uns unterstützen wollte, haben wir bisher immer etwas gefunden, wie sie das sehr produktiv tun konnte. Und jederzeit gerne sind wir da bereit, miteinander zu arbeiten, zu kooperieren, miteinander zu forschen oder freuen uns über jede helfende Hand, jedes sehende Auge und jedes scharfe Feedback.
Okay, das klingt super. Ihr seid ja jetzt, also insbesondere du und Caroline, ihr seid ja jetzt noch, ich sage mal in Anführungszeichen, jüngerer Natur. Das Alter spielt da bei euch dann aber auch keine Rolle.
Innerhalb des Teams sowieso nicht. Wir sind in einer Altersspanne von 12 bis, ich müsste lügen, die obere Grenze habe ich noch nie ermittelt. irgendwo Mitte der 30er, glaube ich. Und was die Teilnehmenden angeht, naja, die meisten sind Schulkinder und wir weiten das Ganze auf. Und angefangen haben wir mit einem Mix aus Ehrenamtlichen, auch vom jugendlichen Alter bis hinter die Berentungsgrenze, die ehrenamtlich mitgewirkt haben. Ich sehe gar keinen Grund, dass das Alter hier irgendwen in irgendeiner Form aufhalten sollte.
Stefan, fand ich sehr aufschlussreich und hat sehr viel Spaß gemacht, dir zuzuhören. Und man merkt ja auch deine Begeisterung, die du diesem Thema entgegenbringst. Ist ja ein Stück weit auch so ein kleines Baby, was ihr da jetzt ans Leben gebracht habt. Wir wünschen euch auf jeden Fall ganz viel Erfolg weiterhin, dass das vorangeht, dass ihr viele Freiwillige findet, vielleicht auch die nötige finanzielle Unterstützung an der einen oder anderen Stelle, sodass ihr die Ideen, die ihr habt, in den nächsten Jahren auch weiter vorantreiben könnt. Und ja, mich würde es freuen, wenn wir vielleicht bei Gelegenheit nochmal über das Thema sprechen und dann mal schauen, wie es sich weiterentwickelt hat und wo ihr dann gelandet seid.
Ganz herzlichen Dank, jederzeit gerne.
Ja, in dem Sinne vielen Dank für deine Teilnahme hier im Podcast und ja, alles Gute. Bis dann. Tschüss.
Dankeschön. Tschüss.